Willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Die Tschechische Republik ist seit Mitternacht ohne Staatsoberhaupt. Die letzte Funktionsperiode von Václav Havel, der zunächst als tschechoslowakischer und dann als tschechischer Präsident insgesamt fast 13 Jahre im Amt gewesen war, endete am Sonntag verfassungsgemäß. Dem Parlament ist es jedoch in bisher zwei Wahlrunden nicht gelungen, einen Nachfolger für Havel zu bestimmen. In einer Abschiedsrede im Fernsehen dankte der Präsident den tschechischen Bürgern für das Vertrauen und die Sympathie, ohne welche er keine Sekunde im Amt hätte sein können, so Havel. Er habe Entscheidungen stets nach bestem Wissen und Gewissen gefällt und bitte alle, die er enttäuscht habe, um Entschuldigung. Gleichzeitig betonte er, sich nur als Präsident, nicht aber als Mitbürger von den Tschechen zu verabschieden. Am Sonntag, seinem letzten Tag im Amt, übergab Staatspräsident Havel seine Vollmachten an Premierminister Wladimir Spiller und den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses Lubomir Zaorálek. Die beiden Sozialdemokraten werden laut Verfassung das Amt bis zur Wahl eines neuen Präsidenten kommissarisch weiterführen. So wird etwa Spiller die Republik nach außen vertreten, internationale Verträge unterschreiben und die oberste Leitung der Streitkräfte übernehmen. In Zaoráleks Kompetenz fällt unter anderem die Ernennung von Regierungsmitgliedern und Verfassungsrichtern sowie die Ausrufung des Referendums über den Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union. Beide versprachen, mit den Vollmachten des Staatsoberhauptes vorsichtig umzugehen. Das Parlament will noch im Februar eine dritte Runde zur Wahl eines neuen Präsidenten anberaumen. Der Prager Berufsverkehr ist am Montagmorgen durch einen Streik der Straßenbahnfahrer beeinträchtigt worden. Der Umfang der Arbeitsniederlegung war jedoch kleiner als erwartet, da sich nur etwa 30% der Fahrer der Protestaktion angeschlossen hatten. Die Straßenbahnfahrer verlangen die Angleichung ihrer Löhne an die der Busfahrer sowie den Rücktritt des Direktors der Prager Verkehrsbetriebe, Milan Houfek. Houfek hat heute im Gegenzug angekündigt, dass die Verkehrsbetriebe die für den Streik verantwortliche Föderation der Straßenbahnfahrer klagen werden. Der Streik sei gesetzwidrig verlaufen, da er nicht fristgerecht angekündigt worden sei. Außerdem fehle ein Verzeichnis derer, die sich an der Aktion beteiligten, so die Firmenleitung. In zwei Depots ist mittlerweile auch die Polizei gegen die protestierenden Straßenbahner eingeschritten. Laut Angaben der Gewerkschaft sei es dabei auf Seiten der Streikenden zu Verletzten gekommen. Die Polizei bestreitet dies. Vor dem Prager Stadtgericht wird heute das Verfahren gegen den ehemaligen kommunistischen Funktionär Karel Hoffmann fortgesetzt. Der heute 82-jährige Hoffmann habe sich laut Anklage des Hochverrats schuldig gemacht, als er während des Einmarsches der Warschauer Pakttruppen im August 1968 die Einstellung des Sendebetriebs des tschechoslowakischen Rundfunks angeordnet hatte. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Am Dienstag wird es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Örtlich sind Schneefälle zu erwarten. Tageshöchsttemperaturen -2 bis +2 Grad, in 1000 Metern Höhe -3 Grad. Wind aus nordwestlicher Richtung mit bis zu 6 Metern pro Sekunde. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm führt sie jetzt Markéta Maurová.
Danke ins Nachrichtenstudio und willkommen zum Tagesecho. Eine Zeichnung des Monds entstand im Jahre 1942 im Ghetto Theresien-Theresienstadt. Nachdem sich dieses Bild dem Mond buchstäblich angenähert hatte, wurde es am Samstag gemeinsam mit der Raumfähre Columbia vernichtet. Mehr hören Sie dazu im ersten Beitrag des heutigen Tagesechos. Danach blicken wir auf die letzten Stunden der Präsidentenkarriere von Václav Havel zurück und berichten darüber, wie der Aufruf zur Unterstützung der USA in der Irak-Krise vom tschechischen Außenministerium betrachtet wird. Nach den aktuellen Tagesthemen folgt in unserem Programm heute die Sendereihe Eurodomino. Bleiben Sie dran! Auch in Tschechien ist der tragische Absturz der Raumfähre Columbia am Montag die Hauptschlagzeile in den Zeitungen. Und für Tschechien gibt es eine besondere Verbindung zu dieser Tragödie. Der erste israelische Astronaut, Ilan Ramon, hatte eine Zeichnung eines tschechischen Jungen bei sich, der 1944 in Auschwitz ums Leben kam. Mehr dazu von Dagmar Keberlova.
Der am Samstag noch tschechische Staatspräsident Václav Havel hat sofort nach der Tragödie US-Präsident George Bush und dem israelischen Staatspräsident Moshe Katsav Beileidstelegramme übermittelt. Mit Entsetzen reagierte auf die Columbia-Katastrophe auch die Föderation jüdischer Gemeinden in Prag. Der israelische Astronaut Ilan Ramon, einer der Astronauten, die bei dem Absturz auf tragische Weise ums Leben kamen, hatte eine Zeichnung des 14-jährigen Tschechen Petr Ginz mit an Bord genommen. Der jüdische Junge, der besonders fantasievoll und künstlerisch talentiert war, hatte das Bild mit dem Titel »Die Erde vom Mond aus betrachtet« 1942 im KZ Theresienstadt gemalt. Das Mitnehmen der Zeichnung ins All sollte zeigen, dass sich gute Hoffnungen einmal erfüllen, sagte Gemeindesprecher David Stecher. Astronaut Ramon, Sohn einer Auschwitz-Überlebenden, hatte nach eigenen Worten jüdische Erinnerungsstücke mit an Bord genommen, um ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. Mit meiner Reise wird nach 58 Jahren ein Traum von Petr Ginz erfüllt. Ein Traum, der der beste Beweis für die Größe der Seele des hinter Ghetto-Mauern eingesperrten Jungen ist. Mauern, die den Geist des Jungen nicht besiegen konnten. Petrs Zeichnungen, die in Yad Vashem aufbewahrt werden, sind ein Zeugnis für den Triumph seines Geistes, sagte Ramon vor seinem Abflug. Gerade die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat auf Initiative von Petrs Schwester Eva Ginz-Pressburger vorgeschlagen, dass Ilan Ramon Petrs Zeichnung mitnimmt. Die Schwester, die den Holocaust überlebt hat, sagte beim Start der Columbia, dass sie das Gefühl hatte, als ob auch Peter an Bord der Columbia wäre, berichtet am Montag Yehuda Lahav, der Korrespondent der Tageszeitung Lidové Noviny aus Tel Aviv. Lahav schreibt weiter, dass die frühere Freude von Peters Schwester sich nun in tiefe Trauer verwandelt hat. Als ob Peter ein zweites Mal sterben würde, sagte sie nach dem Unglück. Und Korrespondent Laha fügt hinzu, dass sich das Schicksal von Ilan Ramon und Petr Ginz nun definitiv miteinander verbunden hat.
Seit Montag ist die Tschechische Republik ohne Staatspräsidenten. Nach fast 13 Jahren ist Präsident Václav Havel am Sonntag aus dem Amt geschieden. Auch an seinem letzten Tag als Präsident hatte er ein anspruchsvolles Programm. Martina Schneiberg war fast zusammen.
Nachdem die Turmuhr auf der Prager Burg Mitternacht geschlagen hatte, erklangen die Fanfaren und die Nationalhymne und die Präsidentenfahne wurde gestrichen. Neben mehreren Pragern Mitarbeitern der Präsidialkanzlei hatte auch der in diesem Augenblick bereits ehemalige Staatspräsident Václav Havel die Zeremonie beobachtet. Am letzten Tag im Amt legte Präsident Havel mit seiner Frau Dagmar Kränze unter anderem am Denkmal für die Opfer des kommunistischen Regimes im Stadtteil Motul und an der Grabstätte politischer Gefangenen im Stadtteil Jablice nieder. Am Sonntagnachmittag übergab der Präsident seine Vollmachten an Premier Wladimir Špidla und an den Abgeordnetenchef Lubomír Zaorálek. Václav Havel nahm dann offiziell Abschied von den tschechischen Soldaten, deren Oberbefehlshaber er als Präsident war. Anlässlich der Zeremonie hatten sich trotz großer Kälte zahlreiche Menschen im Innenhof der Prager Burg versammelt. Sie verabschiedeten den Präsidenten mit lang andauernden Applaus und »Es lebe Havel« rufen. Präsident Havel besuchte die Sankt-Veit-Kathedrale, wo er Blumen am Grab des Kardinals František Tomášek niederlegte. In der Wenzelskapelle brachte er den Wunsch zum Ausdruck, dass das Land einen guten Präsidenten bekommt. In einer Fernsehrede verabschiedete sich Václav Havel am Sonntagabend von den Bürgern. Er erinnerte zunächst daran, dass er zu Beginn seiner Amtszeit davon überzeugt war, dass er das Präsidentenamt nur für einige Monate lang bis zu den ersten freien Parlamentswahlen bekleiden werde. Dem sei jedoch nicht zugewiesen. Havel sagte, er betrachte es als ein Geschenk des Schicksals, Präsident gewesen sein zu dürfen, für das er ewig dankbar sein werde, betonte er. Es sei einfach, so Havel, alle Bürgerinstitutionen und Beziehungen, die über Jahrzehnte entstanden seien, aufzuheben, alles zu verstaatlichen und das Leben des Landes einem einzigen politischen Zentrum unterzuordnen. Nach jahrzehntelang dauernder Zeitlosigkeit, das alles wieder zusammenzustellen, das sei sehr anspruchsvoll, betonte Havel.
Trpělivost, s níž se naše společnost vyrovnávala se všemi nároky této dramatické doby.
Die Geduld, mit der sich unsere Gesellschaft allen Anforderungen dieser dramatischen Zeit stellte, die Ansprüche, deren Ausmaß kaum jemand von uns in den hektischen Revolutionstagen ahnen konnte, dies alles verdient große Bewunderung.
Der Präsident dankte danach in seiner Fernsehansprache den tschechischen Bürgern für ihr Vertrauen und ihre Sympathie, ohne die er keine Sekunde im Amt hätte sein können. Er bat alle, die er enttäuscht habe, um Entschuldigung. Er habe Entscheidungen stets nach bestem Wissen und Gewissen gefällt, erklärte er. Václav Havel sprach in seiner Rede auch die Frage seines Nachfolgers an.
Dosud se nepodařilo parlamentu České republiky zvolit mého nástupce.
Bislang ist es dem Parlament der Tschechischen Republik nicht gelungen, meinen Nachfolger im Amt des Präsidenten zu wählen. Dies ist zwar unangenehm, aber noch keine Katastrophe. Die Präsidentenvollmachten gehen vorübergehend in die Hände des Premiers und des Abgeordnetenchefs über, also in die Hände zweier verantwortlicher Menschen. Ich glaube, dass es früher oder später gelingt, einen Präsidenten zu wählen.
Der Präsident bemerkte weiter, die Zeit, die jetzt kommt, wird vielleicht zeigen, inwieweit wir ein vollwertiger Bestandteil der demokratischen Welt sind. Havel schloss mit den Worten, liebe Freunde, ich verabschiede mich von euch als Präsident, aber bleibe als Mitbürger unter euch.
Das Thema Irak, die Frage über die Vorgehensweise gegen das Regime des Diktators Saddam Hussein, spaltet nicht nur die Völkergemeinde, sondern hat vergangene Woche auch zu einem tiefen Riss unter den Mitglieds- und den Kandidatenländern der Europäischen Union geführt. Denn ein von politischen Repräsentanten aus 8 Staaten unterschriebener Aufruf zur uneingeschränkten Unterstützung der US-amerikanischen Haltung in dieser Frage hat für zusätzlichen Zündstoff gesorgt. Unterzeichner des Aufrufs war auch der zu dieser Zeit noch im Amt befindliche tschechische Präsident Václav Havel. Dessen Position wurde jedoch von der tschechischen Regierung in dieser Form nicht mitgetragen. Warum? Das erklärte Außenminister Cyril Svoboda auf einer am Freitag stattgefundenen Pressekonferenz. Lothar Martin war für Radio Prag zugegen.
Zur Irak-Krise machte der Außenminister noch einmal deutlich, dass sich an dem vom Prager Parlament gefassten Beschluss, tschechische Spezialtruppen nur unter einem entsprechenden UN-Mandat oder beim Gebrauch von Massenvernichtungswaffen gegen die Verbündeten oder die Zivilbevölkerung in einen möglichen militärischen Konflikt zu schicken, nichts geändert habe. Wenn es um die Entsendung unserer Einheit für die eventuelle Einbindung dieser Einheit in eine eventuelle Aktion geht, dann ist klar, dass dazu ein neuer Akt des UN-Sicherheitsrates vorliegen muss und ein Einsatz nur unter der Existenz des Mandats der Vereinten Nationen erfolgen wird. Hinsichtlich des bereits zitierten von Spanien und Großbritannien initiierten Aufrufs sei, so Svoboda, vom tschechischen Außenministerium die Empfehlung herausgegeben worden, ihn in seiner ursprünglichen Form nicht zu unterschreiben, da der Wortlaut des Textes unangemessen scharfe Formulierung enthalten habe. Der zweite veränderte Text, mit dem man sich eigentlich nicht mehr befasst habe, so der Minister, sei Präsident Václav Havel während seiner abschließenden Auslandsreise in der Slowakei vorgelegt worden. Cyril Svoboda erklärte dazu, den Fakt, dass der Brief von Václav Havel unterschrieben wurde, sehen wir als eine vom Staatsoberhaupt im Rahmen seiner Kompetenzen gefällte Entscheidung an. Am wichtigsten aber ist, dass die politische Entscheidungsgewalt den staatlichen Organen obliegt. Und diese staatlichen Organe haben demokratisch das entschieden, was im Abgeordnetenhaus und Senat verabschiedet wurde. Auf die Frage von Radio Prag, ob er das Regime von Saddam Hussein in unmittelbarer Verbindung zum Terrorismus stehen sehe oder für eine eigenständige, sehr große Gefahr halte, antwortete Minister Svoboda. Ich behaupte nicht, dass zwischen Saddam Hussein und dem Terrorismus eine direkte Beziehung besteht. Aber beide Phänomene sind sehr gefährlich und dass sie sich ergänzen oder kombinieren könnten, liegt klar auf der Hand. Kurz gesagt, den Kopf in den Sand zu stecken und den Herrn auf dem eigenen Hof zu spielen, der allem ausweicht und darauf baut, geschützt zu sein, das gilt nicht. Kurz, damit werden wir nicht sicherer geschützt.
Seit Anfang Januar schaute von großen Bildflächen in den Prager Straßen verträumt ein verführerischer Latino-Schönling, der argentinische Tenor José Cura. Am Freitag, dem 31. Januar, war es soweit. Im Smetana-Saal des Prager Repräsentationshauses fand das in Tschechien erste öffentliche Rezital des erfolgreichen argentinischen Tenors statt. Obwohl der 40-jährige Künstler in der Opernwelt bereits seit Jahren als Nachfolger von Pavarotti gilt, blieb er dem tschechischen Publikum bis jetzt unbekannt. Seinen bislang einzigen Prager Auftritt konnten im Rahmen des Internationalen Währungsfonds vor über 2 Jahren lediglich einige Banker und Finanziers genießen. Das erste öffentliche Konzert in der Moldau-Metropole sollte für den Künstler keinesfalls Routine sein, sagte Cura vor seinem Prager Auftritt auf einer Pressekonferenz.
This is like a big debut. I mean, no matter how good people can say you are.
Es ist ein wirklich großes Debüt. Auch wenn man das bereits kennt, dass andere über einen sagen, man sei eine Größe und was für eine erstaunliche Karriere man hinter sich habe. Nun steht man in einer neuen Stadt, vor einem neuen Publikum und einem neuen Orchester. Alles ist grundlegend neu. Es ist ein angenehmes Gefühl, weil es eine neue Herausforderung darstellt.
Von dem Moment an, als der Sänger den Konzertabend auf ungewöhnliche Weise eröffnete, indem er durch den Haupteingang den Smetana-Saal betrat und zwischen den Zuschauerreihen singend zum Podium schritt, begeisterte er das Prager Publikum. Während des Abends erklangen berühmte Arien aus Opern von Verdi und Puccini, aber auch argentinische Lieder. Zu jedem der Lieder sagte Cura einleitend einige erläuternde Worte und stellte dadurch einen unmittelbaren Kontakt zum Publikum her, das dies auch zu schätzen wusste. Am Dirigentenpult des Symphonieorchesters der Hauptstadt Prag, FOK, löste Cura einige Male den Dirigenten Tullio Cagliardo ab. Als er den berühmten Beatles-Song Yesterday ganz leise sang, begleitet er sich selbst auf der Gitarre. Nach der traditionellen Zugabe aller Tenorsänger, der Arie Nessun Dorma aus Puccinis Turandot, gab es lang andauernde Standing Ovations. Und noch bevor wir uns in die Stimme von José Cura hineinhören, eine gute Nachricht für unseren norddeutschen Hörer. Der argentinische Tenor wird am 23. Februar dieses Jahres auch in der Hamburger Oper debütieren. Auf dem Programm stehen, genauso wie in Prag, seine Lieblingsarien aus Opern von Verdi, Puccini, Leoncavallo und anderen weltbekannten Komponisten.
Per me lasciò dovizie, amori e compose feste, o vaglia omaggio avanzo, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Presso a lei a rinascere mi sento,
eine kurze Hörprobe aus der Oper La Traviata von Giuseppe Verdi hat unser heutiges Tagesecho beendet. Im Programm von Radio Prag folgt nun die Sendereihe Eurodomino.
Eurodomino Tschechien.
Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Eurodomino. Das Referendum in Tschechien rückt immer näher und damit steigt auch das Interesse für alles, was damit verbunden ist. Über eine Aktivität, die mit dem EU-Beitritt zusammenhängt, werden wir auch heute berichten. Es handelt sich um den sogenannten EU-Schülerkalender, der in Tschechien seit 4 Jahren herausgegeben wird, und zwar mit Erfolg. Darüber berichten heute
Lothar Martin
und Dagmar Geberlova. Also bleiben Sie dran. Das kleine Büchlein, das wie ein Kalender mit begleitenden Informationen zur Europäischen Union konzipiert ist, ist bereits zum Bestandteil der Ausstattung vieler Schüler in Tschechien geworden. Herausgegeben wird es von der Stiftung Generation Europe, deren Hauptsitz sich wo sonst als in Brüssel befindet und die eine Zweigstelle in Tschechien hat. Im vergangenen Herbst ist bereits die 4. Ausgabe davon erschienen und so kann es durchaus sein, dass viele junge Tschechen beim im Juni stattfindenden Referendum, nicht zuletzt auch dank dieses Kalenders, der sie mit wesentlichen Informationen zur Europäischen Union versorgt hat, mit Ja zum Beitritt abstimmen werden. Wie bewerten Sie aber den Kalender selbst? Diese Frage stellte ich dem Verantwortlichen für dieses Projekt, Josef Wochoska von der Agentur Socrates, die an der Herausgabe der Broschüre teilweise beteiligt ist.
Den EU-Kalender bewerten die Schüler als eine sehr positive Sache. Heuer fiel die Bewertung der Schüler, um die wir sie immer bitten, etwas schlechter aus als im vergangenen Jahr. Aber das lag nicht an der EU selbst, sondern an der Tatsache, dass die Schüler den Kalender aufgrund der Überschwemmungen erst im November bekommen haben. Das war für sie ein Minus, weil der Kalender seit September aktuell ist und das haben sie auch sofort gesagt.
Ein Bestandteil des Kalenders ist nämlich auch ein Fragebogen, den die Schüler alsbald an den Herausgeber zurückschicken. Diese Angaben werden als Hilfe benutzt, um die Ansichten und Kenntnisse der Schüler über die EU-Problematik zu vermitteln. Wie sehen die Meinungen der Schüler zum EU-Beitritt der Tschechischen Republik aus? Josef Vochoska antwortet.
Was die EU betrifft, in ihren Ansichten zu den Mitglieds- und den Kandidatenländern sind die Meinungen stabil. Auch die Unterstützung des EU-Beitritts liegt bei 60%, was sehr schön ist. Wenn man mit einbezieht, dass 20% unentschlossen sind, dann sind nur 20% dagegen.
Der Inhalt des Kalenders hat sich dieses Jahr im Hinblick auf die EU-Erweiterung bedeutend verändert. Diesmal werden, um sich nicht zu wiederholen, fast keine Informationen mehr über die europäischen Institutionen gebracht. Und zweitens wollten die Herausgeber auf die EU-Projekte hinweisen, sowie auf alles, was die EU mit ihren Fonds und Programmen wie FAIR, SAPART, Sokrates und dergleichen unterstützt hat. Kann man heute nach 4 Jahren sagen, dass die Schüler vielleicht bessere Kenntnisse über die EU-Problematik haben und spiegeln sich diese Themen auch bei den Fragen wieder? Dazu nochmal Josef Vochoska.
Wir stellen eher regelmäßig Fragen zu gewissen Standardproblemen. Es gibt auch Fragen, die auf das Interesse einzelner EU-Länder zugeschnitten sind. Hier können wir Änderungen verzeichnen, die von der außenpolitischen Lage abhängen. Dies war zum Beispiel bei Österreich der Fall. Vor 2 Jahren war das Land an die 12. Stelle auf der Beliebtheitsskala unter den Schülern gefallen, und zwar als Folge der Grenzblockaden von Seiten Österreichs wegen des Atomkraftwerkes Temelin. Ein Jahr darauf, wo sich die Situation wieder gelegt hatte, hat Österreich den üblichen 6. Platz eingenommen. Also man sieht, dass die Schüler auch von der aktuellen Situation her beeinflussbar sind.
Für Schüler, die den ausgefüllten Fragebogen zurücksenden, sind verschiedene Preise vorbereitet. Für 2 der besten 4 von ihnen sind das je ein Sprachkurs in Deutschland und Frankreich und für die andere 2 jeweils eine Reise nach Brüssel. Herrn Schneider vom Goethe-Institut, das sich an der Herausgabe dieses Kalenders beteiligt, fragte ich, was das Goethe-Institut konkret dafür tut.
Ja, wir stellen für diesen Wettbewerb jedes Jahr ein Stipendium zur Verfügung und außerdem geben wir auch Bücher, das sind vor allen Dingen Wörterbücher, damit sich die Schülerinnen und Schüler gut auf ihren Deutschunterricht vorbereiten können. Und außerdem unterstützen wir auch den Kalender mit einem gewissen Geldbetrag.
Der begehrteste Preis ist sicher der Sprachaufenthalt im Ausland. Ich fragte Herrn Schneider, auf was sich der per Los ermittelte Schüler dabei erfreuen kann.
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Leute, die also die Sprachen lernen, auch die Länder kennenlernen, in denen man diese Sprachen spricht. Und dieser Kurs kann also frei ausgewählt werden von den Gewinnern. Und oftmals ist es also ein Jugendkurs, der dann in Schwäbisch Hall stattfindet. Das heißt, dass dort Jugendliche aus der ganzen Welt da sind, die unter 18 sind. Und dass es da auch eine Ganztagsbetreuung gibt und dass man da sehr, sehr gute Möglichkeiten hat, also das gesamte Gebiet um Schwäbisch Gmünd kennenzulernen. Der Aufenthalt dauert 4 Wochen.
Dieses Jahr wird sich das Goethe-Institut einen passenden Schüler aus den Reihen der besten 15 aussuchen, denn es gab in den vergangenen Jahren nicht nur bei der Auswahl für den Sprachaufenthalt in Deutsch, sondern auch bei jenem in Französisch gewisse Schwierigkeiten.
Ja, das ist richtig. Wir werden es sicherlich so machen, dass wir denjenigen oder diejenige einladen werden und einen kurzen Sprachtest machen werden. In den vergangenen Jahren gab es ein paar Schwierigkeiten, weil die Jugendlichen sehr, sehr jung waren und die Eltern Angst hatten, ihre Kinder nach Deutschland so allein zu lassen. Und manchmal hatten auch die Jugendlichen ein bisschen Angst, so allein das erste Mal weg zu sein von Mutti und Vati. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr mehr Glück haben, dass die Leute ein bisschen älter sind, die wir auswählen können. Und dass sie dann auch viel Freude mit dem Kurs haben.
Herr Vochoska wiederum berichtete mir über seine Erfahrung, die er mit den Kindern, die den Aufenthalt in Brüssel gewonnen haben, gemacht hat. Den 2 ausgelosten Mädchen habe es letztes Jahr in Brüssel so gut gefallen, dass eines von ihnen beschlossen hat, Französisch zu studieren. Das zweite wiederum begann sich für die europäischen Angelegenheiten zu interessieren, so dass es sich jetzt an der Universität für das Fach Europäischen Studien eingeschrieben hat. Ich kann sie nicht alle nach Brüssel bringen, sagte Josef Wochoska, halb im Scherz, aber zum Teil auch etwas traurig. Viele müssen den europäischen Gedanken noch vermittelt bekommen. Daher wird es auch nach dem geplanten EU-Beitritt weiterhin den Kalender geben.
Vůbec to není omezen na vstup do Unie, to je kalendář, to je diář, dokonce, který je vydáván v Evropské unii. A takto
er ist überhaupt nicht nur auf den EU-Beitritt bezogen. Dieser Kalender wird auch in den EU-Ländern herausgegeben, beispielsweise in Großbritannien, Italien, Frankreich, Deutschland und in weiteren Staaten. Limitiert ist dieser Kalender nur durch die finanziellen Mittel, die man immer irgendwo auftreiben muss. Das heißt, wir als Tschechische Republik konnten diese Mittel sowohl von der EU gewinnen, und zwar aus dem FAIR-Programm, als auch vom Außenministerium und von Sponsoren. Etwas leisten auch wir, die Agentur Sokrates, dafür.
Und das war, verehrte Damen und Herren, auch schon wieder alles vom Eurodomino für heute. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben. Auf ein Wiederhören in 2 Wochen freuen sich
Lothar Martin
und Dagmar Keberlova.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 8 Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe a na frekvenci 9430 kHz.